Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und danke, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema: Dein Traumjob in der digitalen Arbeitswelt. Ist es denn eigentlich die Unzufriedenheit in dem jetzigen Unternehmen oder die unfreiwillige Aufgabe eines geliebten Jobs? Weshalb ist es von Zeit zu Zeit vielleicht notwendig, eine interne Klausurtagung abzuhalten und den Traumjob danach anzusteuern? Ein Gast aus meiner direkten Nachbarschaft habe ich eingeladen und ich freue mich wahnsinnig auf Vincent Seilmanns von Emmichhofen. Vincent Seilmanns von Emmichhofen blickt auf eine internationale Karriere als Geschäftsführer mehrerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne zurück. Der ist Karrierecoach und Buchautor und ist zu Hause ebenfalls in Emmerich am Niederrhein. Ich begrüße herzlich, hallo Vincent, ja, und herzliche Welcome.
André, ja, das ist sehr schön, auf Holländisch auch. Herzlich willkommen, genau, ja, man hört meinen Akzent immer noch, ja. Ich freue mich auch über die gemeinsame Zeit.
Ja, möchtest du dich denn kurz mit deinen eigenen Worten, Vincent, bitte mal vorstellen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ja, eines habe ich schon vorweggenommen. Tatsächlich bin ich aus den Niederlanden, wohne hier in Emmerich, was tatsächlich ziemlich in der Nähe der Grenze ist. Habe allerdings vorher auch mal in Dortmund, in München, in Stuttgart gewohnt und auch noch in Salzburg in Österreich, in Echternach in Luxemburg. Also bin eher etwas deutsch geprägt und kenne mich auch mit dem deutschen Arbeitsmarkt sehr gut aus. Mache seit über 20 Jahren Karrierecoaching, Outplacement, begleite Kandidaten, habe über 1000 Kandidaten begleitet in den vergangenen 20 Jahren in ein neues Angestelltenverhältnis hinein und freue mich über die gemeinsame Zeit, die wir hier verbringen. Ich bin noch ein Vater von 3 Söhnen und habe eine deutsche Frau geheiratet. Und ja, ursprünglich, ich habe nicht immer Karrierecoaching gemacht, sondern habe auch nochmal einen Hintergrund, wie du es kurz angerissen hattest, in einigen internationalen Unternehmen. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich Supply Chain Management, habe das viele Jahre in der Kosmetik ausgeübt und nachher auch noch im Gesundheitswesen. Vielleicht als einige kleine Eckdaten oder Stichworte zu meinem Werdegang.
Ja, Vincent, herzlichen Dank für deine persönliche Vorstellung. Ich vermute, da kommt eine geballte Ladung an internationales Wissen entgegen. Aber das werden wir gleich Stück für Stück, werden wir das mal so ein bisschen aufbröseln, wie man so schön am Niederrhein sagt. Und wir kannten uns vorher nicht. Wir haben uns tatsächlich über LinkedIn irgendwo kennengelernt und haben gesagt, Mensch, wir aus Emmerich, wir müssen doch A, zusammenhalten, B, müssen wir da einfach mal was Gemeinsames tun, weil wir auch so nah mit unseren Themen auch verzahnt sind. Aber ich komme direkt mal dazu, zu deiner Tätigkeit. Was ist das Besondere denn an dem verdeckten Arbeitsmarkt, Vincent?
Ja, das ist eine exzellente Frage. Ich denke, vor 5 oder 10 oder vielleicht 15 Jahren wäre das wirklich absolute Novum gewesen. Hätten wenig damit verbunden. Mittlerweile sickert es schon mal mehr durch. Auch weil die Agentur für Arbeit sehr offensiv mit dieser Thematik umgeht und sagt, es gibt nur 35% aller Positionen, die überhaupt sichtbar sind. Und also 2/3 aller Stellen werden gar nicht ausgeschrieben, was automatisch natürlich die nächste Frage aufruft. Ich werde sie dann noch im Moment noch mal eben nicht beantworten, warum das dann so ist. Ich bleibe doch noch eben bei der ursprünglichen Frage, aber der verdeckte Arbeitsmarkt ist einfach die Stellen, die Positionen, die nicht sichtbar sind. Und was also realistisch die Mehrzahl aller Positionen ist. Und wenn man über den verdeckten Arbeitsmarkt redet, redet man eigentlich über die Fragestellung, wie kann ich mich bewerben auf Stellen, die ich nicht sehe, die da sind und die auch nochmal die Mehrheit darstellen.
Okay, und welche Vorteile gibt es A denn für den Kandidaten und B für das Unternehmen? Welche Vorteile siehst du da?
Ja, richtig. Also für den Kandidaten ist das sehr einfach, weil es bedeutet, dass man sich natürlich aus der Masse heraushebt, dass man Alleinstellungsmerkmale vorweist. Also Umkehrschluss, wenn ein Unternehmen eine Position ausschreibt, je nach Bekanntheit des Unternehmens kann es sein, dass da 50, 100, 400, bei manchen Unternehmen sogar irgendwie 800 Bewerbungen da darauf kommen. Und dann bin ich einer von, ich mache mal einfach einer von 100. Und dann ist es natürlich schwierig, um da aus der Masse rauszuragen. Es gibt Leute, die sind genial, aber können sich eher schlecht darstellen. Aber auch wenn man sich gut darstellt, steht man immer noch im Wettbewerb. Also für einen Kandidat ist es natürlich sehr nachvollziehbar, warum es Vorteile hat, andere Wege zu gehen, gegen den Strom zu schwimmen, Aufmerksamkeit zu erregen. Deine andere Frage ist die, was für Vorteile hat es für ein Unternehmen? Ich denke, da ist es häufig auch etwas aus der Not geboren. Und das muss man natürlich sehen, dass wir in Deutschland letztlich 4 Millionen Unternehmen haben, gell? 4 Millionen Arbeitgeber. Und wenn man diese Zahl sieht, lohnt es sich da, um überhaupt zu verstehen, warum es den verdeckten Arbeitsmarkt gibt, etwas näher ins Detail zu gehen, dass von diesen 4 Millionen Unternehmen 99,7% mittelständische Unternehmen sind, laut Statistischem Bundesamt, also bis 250 Mitarbeiter. Und wenn man es ganz genau sieht, ohne jetzt hier verwirren zu wollen, gibt es eigentlich nur 16.000 Unternehmen in Deutschland, die mehr als 250 Mitarbeiter haben. Das sind natürlich dann die Konzerne, die haben nur 35% aller Mitarbeiter, aber 65% von der Gesamtwertschöpfung. Das sind, wie gesagt, die Lufthansa, die Allianz, die BMW, die Daimler und so weiter. Und diese haben funktionierende Personalabteilungen, die können auch ganze Bewerbungsprozesse gut verarbeiten. Die kleineren Unternehmen haben häufig gar keine Personalabteilung und die sind auch ein Stück weit darauf angewiesen, auf Initiativbewerbungen, auf Kontaktaufnahmen, weil die haben häufig die Problematik, wenn die eine Stelle ausschreiben, da dann doch 300 Bewerbungen kriegen, dass sie einfach da Schwierigkeiten haben. Was mache ich damit? Die kriegen die per E-Mail. Soll ich die jetzt alle ausdrucken? Keine Personalabteilung. Das ist vielleicht die Assistentin des Geschäftsführers, die sich darum kümmern muss. Die gibt es an die Fachabteilung. Die hat keine Zeit dafür. Dann wird so ein Unternehmen bestraft über Kununu oder Glassdoor oder meinchef.de, dass sie einfach den Bewerbungsprozess nicht vernünftig gestalten. Ja, und das nächste Mal sagen die einfach, das können wir uns nicht leisten, wollen wir uns nicht leisten. Ja, und dann gehen die andere Wege und gehen tatsächlich in den verdeckten Arbeitsmarkt. Jetzt bin ich auch fast zum Schluss. Ja, und schaue mal, welche Studenten haben bei uns irgendwie einen Bachelorarbeit geschrieben, welcher Unternehmensberater war bei uns, wer in der Belegschaft hat Empfehlungen vielleicht von Verwandtschaft oder wir beauftragen vielleicht auch mal Arbeitsunternehmen oder Personalüberlassungsunternehmen oder Personalberater. Jetzt bin ich zu Ende, bevor ich völlig verwirre, aber ich wollte nur damit darstellen, dass Unternehmen manchmal es nicht ganz freiwillig machen, sondern es ihnen kaum eine andere Möglichkeit bleibt, als in den verdeckten Arbeitsmarkt zu gehen.
Und es wird ja nicht einfacher. Die Demografie sagt ja ganz klar, es werden immer weniger Arbeitskräfte. Ja, es gibt weniger Fach- und Führungskräfte. Deshalb gibt es ja auch unser Portal Hidden Candidates eben halt, das wir vor 3 Jahren ins Leben gerufen haben, dass man sich auch anders bewirbt. Reverse Bewerbung eben halt,
Absolut.
Reverse Recruiting, dass sich die Unternehmen auch bei den Kandidaten bewerben. Aber ich möchte noch mal, ich habe mir gerade so eine geistige Mindmap, wo du das gerade die vielen Informationen noch mal dankend hervorgebracht hast. Es gibt ja zum Beispiel von der Agentur für Arbeit, gab es bis vor 2 Jahren noch eine Stelle in Bonn, wo sich Führungskräfte dann melden konnten, die einem geholfen haben. Die hat man leider vor 2 Jahren geschlossen. Also wieder,
Absolut.
beziehungsweise die Agentur hat das dann, schönen Gruß an Frau Nahles, irgendwie dann bald ihren neuen Job da antreten wird. Ja, man hat es eben halt anders verteilt. Das heißt, die einzelnen Berater in den einzelnen Orten sind jetzt dafür zuständig für die Führungskräfte. Und vorher war das meiner Meinung nach besser dargestellt. Man hat sich wirklich da um die Führungskräfte gekümmert und hat ihnen Arbeit gemacht. Das hat man also irgendwo, ich weiß nicht warum, hat man entsprechend wieder ausgeblendet, hat man verlagert und dadurch wird es natürlich auch wieder schwerer, nicht nur für den Kandidaten, sondern auch für die Unternehmen. Also ist wieder so ein
Absolut.
Punkt, ist weggefallen. Ja?
Dann schreibst du ja in deinem Buch, und das habe ich auch hier, das will ich mal eben kurz zeigen, habe ich ja schon erhalten, schon durchgelesen, Bewerbung 4.0 ist das, wunderbar. Da schreibst du in deinem Buch mit der Kapitelüberschrift, die habe ich mal rausgesucht, mach dich sichtbar. Und warum sollte ich mich denn überhaupt sichtbar machen?
Ja, exzellente Frage. Mit dem vorherigen, alles, was du gesagt hast, bin ich auch 100% einverstanden. Und tatsächlich, die Demografie ist, wie du sagst, sehr hautnah zu erleben, gerade für die Unternehmen. Auch da nochmal ein Bild entstehen zu lassen. Dieses Jahr gehen ungefähr 1,4 Millionen gehen in Rente, in Ruhestand. Und es kommen vielleicht 650.000, 700.000 kommen nach und strömen ein in den Arbeitsprozess. Also somit wird es für Unternehmen immer schwieriger. Und diese Unternehmen, wie du sagst, gehen andere Wege, konnten bis vor 2 Jahren auch nochmal bei der ZAV rekrutieren. Leider ist diese Stelle weggefallen, das sehe ich identisch wie du. Und wenn die ein Active Sourcing betreiben, genau das, was du sagst, dass die ihre Kandidaten suchen wollen, zum Beispiel über LinkedIn oder Xing oder gibt es natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, dann ist es notwendig, dass man eben sichtbar ist, weil wenn man unsichtbar ist, kann man auch nicht gefunden werden über Active Sourcing von den Unternehmen. Und deine Frage war, warum ist es notwendig, dass wir sichtbar werden? Ja, genau aus diesem Grund, wenn wir gefunden werden wollen, müssen wir natürlich sichtbar sein, und zwar am besten mit unseren Kompetenzen, mit unseren Erfolgen. Da sollten wir uns auch Gedanken machen, vielleicht auch über die entsprechenden Keywords. Wenn ich als, sage ich mal, Vertriebsinnendienst-Mitarbeiter gefunden werden will, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wenn ein Personaler, ein Recruiter, ein Headhunter, Personalberater oder jemand aus einer Personalabteilung sucht, dann muss ich mir auch Gedanken darüber machen, nach welchen Keywords, was wir da eingeben. Und dann ist es natürlich von Bedeutung, dass ich dann auch hochpoppe und auffindbar bin.
Ja, wichtig dabei einfach anzugehen, diese Karrierenetzwerke, egal welches, das muss man auch so ein bisschen ausloten, was für einen passt, was einen anspricht. Wir sind ja viele im LinkedIn unterwegs, aber es gibt sicherlich auch andere Karrierenetzwerke, wie zum Beispiel Xing und so weiter und so fort, ne?
Absolut.
Obwohl Facebook momentan auch dieses Jobangebot und so weiter alles seit Februar zurückgestellt hat. Das gibt es nicht mehr so stark in diesem Bereich. Also meiner Meinung nach gibt es momentan diese beiden Netzwerke, die am größten sind und wo man auch gefunden werden kann. Ja.
Was man darüber hinaus machen kann, ist natürlich auch nochmal den Lebenslauf hinterlegen bei Karriereportale oder bei Jobportale. Von mir ist mal Stepstone als Beispiel, aber es gibt auch bei Indeed.com oder auch vielleicht bei Monster. Aber ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Stepstone, auch als führendes Jobportal, da kann man auch entweder anonym oder auch sichtbar kann man seinen Lebenslauf hinterlegen. Und wenn man das macht, kann man auch von Recruiter gefunden werden, die allerdings da, anders als bei Xing und LinkedIn, was natürlich offen, transparent ist und auch unverfänglich, auch wenn ich in einem bestehenden Arbeitsverhältnis bin und vielleicht gar nicht so sehr darauf hinweisen möchte, dass ich offen bin für Alternativen, dann ist das unbedenklich, unverfänglich bei LinkedIn, sage ich mal. Und das ist natürlich ein bisschen anders, wenn ich jetzt bei Stepstone ein Profil hinterlege, dann ist es auch klar, dass ich tatsächlich einen Job suche. Dann kann ich das entweder auch anonym machen oder ich brauche vielleicht nicht so viel Angst haben, weil ein Recruiter, der da schaut, muss da einige tausend Euro pro Jahr bezahlen. Und das macht natürlich nicht zwingend mein Nachbar, der dann irgendwie guckt und sich darüber wundert, dass ich vielleicht offen bin für Angebote.
Genau. Leider gibt es ja zu viele Jobportale. Die Kandidaten, die sehen ja vor lauter Wald keine Bäume mehr. Ne? Das ist ja leider so. Und deshalb haben wir ja auch Hidden Candidates ins Leben gerufen, wo wir natürlich auch auf Werte gehen. Ja. Und gerade, ich sage jetzt mal, bei der Altersgruppe 50 plus, Generation 50 plus und so weiter, gibt es immer noch Schwierigkeiten bei den Unternehmen, dass sie eben halt da diese Menschen überhaupt einladen zu einem Bewerbungsgespräch, weil sie in deren Augen schon zu alt sind. Ja, ich habe letztes Mal ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einem lieben, lieben Menschen, der auch eine Initiative 50 plus aufgerufen hat. Und das, wir sind ja keine Silver Ager, das wäre auch so ein bisschen diskriminierend. Ich habe es vorher auch immer so ein bisschen genutzt. Ich sage, ich bin ein Silver Ager, gar kein Thema. Aber es sind eigentlich Lebenskenner. Ja, und das ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Lebenskenner. Ja, sie haben so viel Erfahrung in diesem Bereich. Ne? Und wie siehst du das aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise heraus, 50 plus, warum bekommen die so schwer eine neue Aufgabe?
Ja, offensichtlich stimmt es zu 100%, was du sagst. Ein Großteil meiner Kunden sind tatsächlich die Kunden 50 plus, realistisch. Wenn es jüngere Leute sind, dann sind es eher die Leute, die eine Punktlandung hinlegen wollen, die einfach sagen, also Jobs ist an sich jetzt nicht so schwierig, aber entweder ist es gebunden an eine gewisse Region oder sie wollen wirklich unbedingt eine gewisse Stelle, Position, dann arbeiten die auch mit mir. Aber viele andere sind tatsächlich so die 50 plus. Und warum ist das schwierig? Ich denke, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man sagen, kein Rauch ohne Feuer. Also da sind natürlich gewisse Vorurteile bei den Arbeitgebern. Von jemand über 50 ist nicht mehr flexibel, nicht mehr führbar, zu teuer und so weiter und so fort, zu oft krank. Das sind, denke ich, so die Hauptvorurteile. Die wären nicht da, wenn nicht irgendwas dran wäre. Okay? Allerdings ist es natürlich tatsächlich auch ein Vorurteil. Hä? Und man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Man sagt so, die Hälfte der Unternehmer stellt keine Leute über 50 ein. Und das ist wahrscheinlich realistisch. Genauso gut kann man sagen, schön, dann gibt es noch die andere Hälfte, die damit weniger Probleme hat. Das habe ich auch sehr häufig gesehen. Und die Unternehmen werden natürlich auch gezwungen, umzudenken, weil vor 15 Jahren war man mit 40 alt, vor 10 Jahren mit 45, vor 5 Jahren mit 50. Und mittlerweile stelle ich fest, dass bei den Kunden, die ich betreue, dass so bis 54, 55 im Grunde genommen es auch heute nicht mehr problematisch ist. Also das bedeutet, also wir sind auf einem guten Weg. Ich bin auch häufig in der Schweiz tätig, also da sehe ich sogar, dass die Grenze nochmal um 5 Jahre verlegt ist. Ja, da gibt es auch durchaus der 58-Jährige, der dann nochmal Einkaufsleiter wird oder was dann auch. Also da ist mehr oder weniger die 6 die Grenze, wo es dann wirklich schwierig wird. Aber auch da werden häufig Leute dann auch nochmal für Assignments, für irgendwelche Aufgaben von 2 Jahren oder was nochmal übernommen. Also das ist auch fließend, aber das würde ich sagen, das sind so die Hauptgründe, warum es dann doch Unternehmen da leider etwas zurückhaltend sind.
Aber die beschweren sich ja, oder viele beschweren sich, wir haben hier Fach- und Führungskräftemangel, wir hatten eingangs auch schon darüber gesprochen. Ja. Ist ja nicht ein Umdenken da wirklich erforderlich bei den Unternehmen?
Ja, absolut. Wir beide sehen natürlich dann auch die Beiträge auf LinkedIn oder auch LinkedIn, wo immer wieder dieses Thema verbalisiert wird. Und es ist natürlich eine große Frustration bei Bewerbern auch vorhanden. Viele Coaches wie du und ich oder auch Leute, die tatsächlich Jobportale betreiben, wie du mit den Candidates, sagen einfach, ja, wir können nur den Kopf schütteln und können sagen von Jungs, die Lösung ist eigentlich so naheliegend, weil gerade die Personen, die ihr benötigt und die ihr haben wollt, die sind verfügbar auf dem Arbeitsmarkt, die sind auch gut, die sind flexibel, die sind willig. Dazu gibt es noch viele andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass Generation Y und Z, das kann man ihnen auch nicht verübeln, aber häufig nach 2-3 Jahren das Unternehmen wieder verlassen, weil wenn man 2-3 Mal das Unternehmen wechselt, also und das vergleicht mit Leuten, die das nicht machen, sieht man auch, dass das gehaltsmäßig realistisch auch durchaus von Vorteil ist. Aber ich als Unternehmer weiß, wenn ich von mir als jemand mit 52 engagiere, der die Möglichkeit ist sehr hoch, dass diese Person wirklich bis zur Rente bei mir bleibt. Also da muss ich mir weniger Gedanken machen. Ja, und wenn ich den 28-Jährigen habe, dann kann ich mich freuen, wenn er 3 Jahre bei mir bleibt. Und ich muss eher davon ausgehen, dass er dann wieder weg ist. Also von dem her viele, viele Vorteile. Mhm.
Ja, und auch der Erfahrungsschatz, ne? Aber wir sprechen hier über Diversity. Wir reden in der Werbung, es wird immer mehr Diversity, ja. Geworben, absolut. Beworben und so weiter. Ja. Und das ist ja irgendwie so ein Trugschluss dann irgendwo und sagt, ja, aber die 50 plus, die stellt er nicht ein. Ne? Also für mich das ist das immer so ein Fragezeichen, ne? Was da nicht mit ist. Also ist auf jeden Fall ein Umdenken erforderlich. Was sollte sich denn ändern in dem Bereich für die Unternehmen? Was meinst du, wie sie vorgehen sollten?
Thema Diversity ist auch ein gutes Stichwort. Da ist gerade nochmal von Boston Consulting auch eine Studie, also Thema Frauen, das ist ein Thema, da kann man auch mal nehmen. Also das nachweislich, wenn da eine Ausgeglichenheit ist von Frauen und Männern in der Geschäftsführung oder im Vorstand, dass diese Unternehmen nachweislich, Boston sagt es, erfolgreicher sind. Und es gibt eine ältere Kinbaum-Studie, die auch festgestellt hat, also bei Innovation hat man so festgestellt, also warum gibt es wenige Unternehmen, die sehr innovativ sind und viele Unternehmen, die es weniger sind. Das Kinbaum hat auch da nochmal einen Fokus drauf gesetzt, auch festgestellt, bunte Teams, also die sind mit Abstand erfolgreicher. Also und bunt haben die auch definiert, unterschiedliche Alter, Geschlechter, auch Migrationshintergrund und so weiter. Ja, und wenn du fragst, was sollte sich ändern? Ja, da sind wir ein bisschen die Rufenden natürlich, wo man einfach sagen kann, höchstens zu diesen Unternehmen, sie sollten es mal probieren. Ja? Und ich würde ohne weiteres sagen, also wenn Unternehmen wenig ältere Leute oder älter, also Silver Ager, Best Ager, mittlerweile sagt man auch 50 ist das neue 30, auch das Lebensalter sich immer verlängert natürlich, aber wenn man da wenig Unternehmen weniger Erfahrung gesammelt haben, würde ich sagen, ja, dann stell doch mal einen 52 oder 55-Jährigen ein und guck mal, wie das funktioniert und wenn du da gute Erfahrungen sammelst, dann hast du vielleicht da eine neue Strategie angezapft, also und dann willst du vielleicht mehr vom Gleichen.
Ich möchte noch mal zu den Statistiken und so weiter, was du da gesagt hast, zu den Forschungsergebnissen, Umfragen und so weiter noch ergänzen. Es kam Anfang Juni kam noch mal etwas heraus, und zwar hat man untersucht, wie viel Ostdeutsche in Führungspositionen sind. Und von 100 Führungskräften sind nur 3,5, ich weiß nicht, wie man auf 3,5 kommt, aber also knapp 4 sind nur in den Führungspositionen, also Top- und Mittelmanagement. Angeblich traut man denen das nicht zu. Ich finde das sehr, sehr traurig, muss ich sagen, weil ich habe am Anfang der 90er habe ich schon sofort, wo die Grenzen eröffnet wurden, mit ostdeutschen Unternehmen sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und meine Erfahrung ist mit Unternehmen aus Ostdeutschland, die fangen erstmal selber an, die Probleme zu lösen, weil sie das so kannten, Und das sind geniale Denker, sind eben halt dabei und ich finde das sehr, sehr schade. Und diese Studie hat mich wirklich sehr erschrocken, muss ich sagen.
Ich habe es auch gelesen, sehe es wie du. Und es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bis das durchdringt. Es gibt viele Deutsche, die da so frustriert sind, dass sie selber Unternehmen gründen. Ich kenne eine Reihe von erfolgreichen Unternehmen im IT-Bereich und so weiter. Das sind natürlich dann nicht die Konzerne, wo die dann im Vorstand sind. Aber ich vermute, dass es eine Frage der Zeit ist, dass tatsächlich dann auch die gesamte Gesellschaft durchdringt.
Ich habe dein Buch ja richtig aufgesogen, lieber Vincent, und dabei ist mir ein Kapitel besonders ins Auge gefallen. Und zwar, neue Beschäftigungsverhältnisse gestalte dein Leben. Und das finde ich immer klasse, Lebensgestalter. Mhm. Gestalten die heutigen Beschäftigten, aus deiner Erfahrung, denn zu wenig für ihr berufliches Leben?
Ich denke, dass viele sich doch noch ein Stück weit so als Opfer sehen, vor allem die ältere Generation natürlich, sage ich mal Generation X oder auch die Babyboomer, also die Jahrgänge seit 1965 als Generation X oder noch vielleicht etwas früher, die Babyboomer, die mittlerweile auch mit einem Fuß Richtung Rente gehen, die haben natürlich eher dieses Verdrängungsprinzip gekannt, genau das Gegenteil von dem, was Generation Y und Z erleben, so die Jahrgänge seit 1980. Und da kommen die auch schwierig heraus, weil die sehen es wahrscheinlich immer noch so von, ich darf dankbar sein, dass ich einen Job habe, was natürlich auch teilweise stimmt. Mhm. Aber die haben eher gesehen, ich stehe im Wettbewerb zu anderen und kann mich freuen, wenn ich einen Job habe und kann es mir nicht leisten, allzu kreativ nachzudenken oder über meine Wünsche, so von wünsch dir was, das Leben ist eben kein Wunschkonzert oder hätte, Fahrradkette, so ja. Irgendwie, das sind so doch Begrenzungen im Denken, geprägt letztlich auch von einer Erfahrung, die möglicherweise auch eine gewisse Berechtigung hatte von klar kann ich mir gewisse Vorstellungen haben, aber ich muss halt mit der Realität leben. Und somit, also gestalte dein Leben, denke ich, dass tatsächlich die etwas reifere Jahrgänge sich da schwerer damit tun. Auch das Thema Purpose oder Sinngebung oder Werte, was für mich ein sehr wichtiges Wort ist. Ja. Wenn ich mit älteren Jahrgängen rede, dann sagen die, ja klar, habe ich natürlich auch meine Werte, meine Wünsche, aber da wurde früher weniger Rücksicht darauf genommen und ich konnte auch selber weniger Rücksicht darauf nehmen. Ja, während die jüngere Jahrgänge, für die ist das ein total wichtiges Thema, das ganze Thema Werte. Und die sind auch gar nicht bereit, um für Unternehmen zu arbeiten, wo keine Wertekompatibilität vorhanden ist. Gell? Aber zurück zu deiner Frage, ja, ich denke tatsächlich, gestalte dein Leben, dass da häufig eine Sperre ist und dass realistisch viel mehr möglich ist, wenn man, sage ich mal, auch seinen Lebenstraum, seinen Unternehmenstraum für sich visualisiert, dann ist es gar nicht so komplex, um diese Wünsche und Träume und Ziele auch zu erreichen. Ja, und viele Leute in der Lebensmitte, wo die dann auch liegen mögen, sage ich mal, so irgendwie 50, sage ich mal, haben auch nochmal den Wunsch, vielleicht nochmal was ganz, ganz anderes zu machen. Ja, ist heute häufig auch eine Wertethematik, dass ich sage, die erste Lebenshälfte war geprägt von Erfolg und Geld verdienen und mein Haus abbezahlen und so weiter. Und eine Reihe von Personen sind tatsächlich um die 50, dass sie einfach sagen, ich muss nicht unbedingt mehr um jeden Preis Karriere machen oder meine Karriere in den kommenden 15 oder 20 Jahren weiterführen. Ich würde vielleicht mal was ganz, ganz anderes machen wollen. Und die benötigen dazu auch eine Unterstützung, weil sie ihr Leben vielleicht nicht in der Weise nicht wissen, wie gestalten ein Leben, wie das dann wirklich in der Praxis funktionieren kann.
Mhm. Ja, danke. Welche drei Tipps hättest du denn für suchende Kandidaten? Und für suchende Unternehmen?
Für suchende Kandidaten würde ich sagen, sind es immer so die drei gleichen Punkte. A, für sich wirklich zu konkretisieren, was ich dann will. Also ich arbeite auch viel mit Studenten, also von Hochschulen. Also da werde ich auch eingeladen, da einfach entweder Coaching oder auch Seminare für die zu machen und nehme ich mal einen Ingenieur Maschinenbau, so etwas sehr Allgemeines, dann ist natürlich die Frage, was will ich dann damit, was kann ich dann damit, und auf der einen Seite kann ich in die Forschung und Entwicklung gehen und in der anderen Seite kann ich Vertriebsingenieur werden. Das sind völlig unterschiedliche Bilder. Und das sollte ich auch nicht einem Unternehmen überlassen, sondern ich sollte mein Leben gestalten. Ich sollte mir für mich die Frage beantworten, was will ich? Und jetzt nicht irgendwie mal 20 Stellen anschauen und dann irgendwie gucken, was passt am besten dazu. Also das ist das Erste. Ich muss wissen, was ich will. Das Zweite für suchende Kandidaten ist, ich muss meine Erfolge und meine Kompetenzen, meine Skills, muss ich sichtbar machen. Gell? Und mittlerweile durch die Digitalisierung, die hatte auch eine Gefahr, dass viele Kandidaten einfach so einen Lebenslauf haben und vielleicht auch noch ein Anschreiben und damit Copy-Paste das mal auf alles loslassen, was sich bewegt. Und die Konsequenz ist davon, dass Unternehmen sagen, 90% aller Bewerbungen sind nicht verwertbar, gell, weil sie einfach nicht qualitativ den Anforderungen entsprechen. Und das Dritte, A, ich muss wissen, was ich will. B, ich muss meine Kompetenzen und Erfolge sichtbar machen. Das Dritte ist, tatsächlich den verdeckten Arbeitsmarkt erschließen, nicht mit dem Strom schwimmen, sondern eben andere Wege gehen. Also das ist das, was ich Kandidaten mitgeben würde. Da bin ich spezialisiert. Ich bin kein Headhunter, aber wenn ich für Unternehmen würde ich sagen, den Umkehrschluss. Ja, also das bedeutet, wenn es dann den verdeckten Arbeitsmarkt gibt, ja, und da hast du auch schon gesagt, ja, für Unternehmen nicht nur Stellen ausschreiben und dann irgendwie von mir aus 400 Bewerbungen kriegen, wovon 90% unbrauchbar ist und wo der Prozess zumindest für mittelständische Unternehmen gar nicht mehr bewältigt werden kann, sondern auch für Unternehmen den umgekehrten Weg gehen. Ja? Also sprich zum Beispiel bei Hidden Candidates einfach da mal ein Profil hinterlegen und schauen, wie kann ich mich als Unternehmen bei den Kandidaten bewerben? Oder ich suche sie vielleicht bei LinkedIn oder Xing. Oder ich beauftrage vielleicht einen Personalberater und delegiere das mal, dass der für mich sucht. Oder ich gucke tatsächlich in mein Netzwerk und schaue einfach, wer war bei uns Unternehmensberater oder wer hat mal eine Masterarbeit geschrieben oder wer kann auch Empfehlungen aussprechen aus der Belegschaft und so weiter. Also den umgekehrten Weg zu gehen und da auch die Alleinstellungsmerkmale zu generieren. Ja, weil wenn ein Kandidat über LinkedIn oder Xing, um mal ein Beispiel zu nehmen, angeschrieben wird von einem Unternehmen, dann hat auch dieser Kandidat natürlich, fühlt sich da geehrt und dass ihm Wertschätzung entgegengebracht wird und reagiert nochmal anders darauf, weil das Unternehmen sich bei ihm bewirbt. Oder auch eben über Hidden Candidates, hä, wenn ich da mein Profil hinterlege und ein Unternehmen klopft von mir an, dann hat dieses Unternehmen von mir eine besondere Aufmerksamkeit.
Ja, prima. Das war wirklich viele, viele wertvolle Impulse. Nicht nur für Kandidaten, sondern auch für Unternehmen, die hoffentlich dann auch irgendwann mal, wie sagt man so schön, in die Puschen kommen, dann, um auch langfristig auch gutes Personal zu erhalten und weiter dann auch dann, ohne Personal geht es ja leider nicht, ja, dass sie weiter erfolgreich sind.
Ja.
Herzlichen Dank, Vincent, für diese vielen, vielen Informationen. Und du hältst in den nächsten Tagen von uns ein Paket, ja, und einen Kaffeebecher. Du bist wertvoll, lieber Vincent, ja, für deine Kaffeepause eben halt. Und ein Kopje Coffee kommt auch noch dabei, also ein Espresso geben wir ebenfalls hinzu. Herzlichen Dank und vielleicht können wir noch mal eine Folge 2 draufsetzen. Ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr sagen. Alles Gute, bis dahin. Tschüss, Vincent.
Vielen Dank. Tschüss, auch.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.